Vis-à-vis. Jonas Kratzenberg war im letzten Jahr mehrere Monate im Krieg, im Kampfeinsatz, als Legionär für die Ukraine. Bis er dann verletzt wurde und wieder zurück in seine Heimat in die Eifel kam. Jetzt hat er seine Erlebnisse aufgeschrieben in einem Buch, das heißt Schützenhilfe. Verlegt ist es bei Yes Publishing. Guten Tag, Herr Kratzenberg.
Guten Tag.
Ich hoffe, es geht Ihnen gut jetzt zu Hause in der Eifel. Sie sind ja verletzt worden. Das haben Sie überstanden.
Ja, bestens.
Okay. Sie sind als Legionär dort gewesen. Das klingt so ein bisschen, Sie wurden angeworben und bezahlt. War das so?
Vielleicht nicht direkt, aber klar kam der Aufruf für alle Freunde der Ukraine, für die Ukraine einzustehen, vom Präsidenten Zelensky. Bezahlt, ja. Wir wurden grundsätzlich behandelt wie ein ukrainischer Soldat, zumindest auf Papier. Wir wurden dementsprechend auch bezahlt wie ukrainische Soldaten, zumindest auf Papier.
Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Sie haben sich aufgefordert gefühlt durch den Präsidenten Zelensky, der ja nicht Ihrer ist. Sie sind ein junger Mann aus Deutschland. Wie kamen Sie dazu, dem nachzukommen?
Ich würde nicht sagen, dass ich mich aufgefordert gefühlt habe von Zelensky, sondern da waren viele Faktoren im Spiel. Einerseits war es einfach mein moralischer Kompass, der völlig gegen diesen Krieg stand. Der Drang, was zu tun. Es hat sich gerade so ergeben, dass der Krieg ausbrach zu einer Zeit, als ich gerade aus 5 Jahren Bundeswehr praktisch, also 5 Jahre lang für genau diese Art von Krieg gelernt habe.
Sie waren auch im Auslandseinsatz, Sie waren in Afghanistan.
Genau, Panzergrenadier, ein Auslandseinsatz in Afghanistan, frisch aus der Bundeswehr raus, beziehungsweise die ersten Tage noch nicht mal aus der Bundeswehr raus.
Was hat Sie überzeugt, dorthin zu gehen?
Genau, einerseits, ich war völlig gegen den Krieg. Ich habe diesen Krieg für vermeidbar gehalten. Und ich war der Meinung, dass der Westen nicht die nötigen Schritte getan hat, um den Krieg zu vermeiden. Gleichzeitig habe ich in dem Krieg eine Chance gesehen. Ich habe eine Chance auf ein friedlicheres Europa, ein Europa ohne die Furcht vor russischer Aggression gesehen. Und irgendwo hat mich auch die Chance gereizt, das Gelernte beim Bund endlich einzusetzen. Im realen Gefecht.
Dazu sind Sie gekommen. Sie sind im letzten Frühjahr dort hingefahren. Sie haben sich rekrutieren lassen. Sie haben Städten auch großen Grauens gesehen. Irpin beispielsweise. Dann sind Sie an die Südfront gekommen, aber im Kampfeinsatz gewesen gegen russische Truppen. Mussten sich dem Beschuss erwehren, der vor allen Dingen aus Artillerie besteht. Was war Ihr einschneidendstes Erlebnis dabei?
Das ist schwer zu sagen.
Es waren so viele.
Ja, das Schlimmste sind nicht mal die Bilder, das Schlimmste sind tatsächlich die Geräusche. Das Zischen von Kugeln, die einen verfehlen, oder das Geräusch der Artillerie oder das Geräusch, wenn ein Panzer schießt, das Sirren, dieses Pfeifen, das lässt einen nicht los.
Wenn Sie sich jetzt daran erinnern, ist das ein Gefühl, wo Sie sagen, ja, trotz alledem war das richtig, dorthin zu gehen? Oder verfolgt Sie das eher mit dem Gefühl, ich kann dem nicht entrinnen, das wird mich mein Leben lang verfolgen?
Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich weiß, dass es einfach Eindrücke gibt, die ich nicht mehr loswerden werde. Das nehme ich hin. Aber so... Ich würde mein Leben genauso wiederleben. Und ich würde das genauso wieder machen, wenn ich die Chance hätte.
Mhm. Wem sind Sie begegnet dort als Legionär? Sie hatten ja ukrainische Befehle, aber es waren viele andere Menschen, die von außerhalb mit Ihnen zusammen dann gesetzt wurden und eingesetzt wurden.
Genau, es war eine unglaublich interessante Erfahrung tatsächlich. Es waren Leute aus aller Welt. Relativ viele Deutsche, zumindest am Anfang, Polen natürlich, die Masse aus Georgien und tatsächlich Belarus, was mich etwas erstaunt hat, sehr, sehr viele Weißrussen, Israelis, Japaner, Koreaner, viele Amerikaner und Briten, selbstverständlich, aus allen Herren Ländern.
Sie können kein Ukrainisch oder Russisch?
Ganz wenig.
Sie haben ein bisschen gelernt,
Russisch,
nehme ich an.
Ja.
Und
ja.
Die Sprache ist Englisch unter den Legionären?
Jein, also grundsätzlich, man kann es so grob in 3 Gruppen aufteilen. Es gibt die russischsprachigen Legionäre, also die Masse praktisch aus Georgien, Armenien, Belarus. Die haben es natürlich gut. Dann gibt es relativ viele, vor allem später kamen relativ viele Lateinamerikaner und Spanier dazu, die natürlich sich auf Spanisch, manchmal auch Portugiesisch unterhalten haben. Und der Rest wird einfach grob in die englische Schiene gepackt, wobei auch da häufig Probleme sind, vor allem mit Deutschen oder Franzosen, die keinerlei Englisch sprechen. Also ich hatte das Problem, alle sprachen Englisch. Dann hatte ich zwei Leute, die nur Deutsch sprachen und einen, der nur Deutsch und Russisch sprach. Das heißt, alles musste mindestens dreimal übersetzt werden.
Das kann man natürlich bei schnellen Befehlen nicht machen. Sie selber hatten ja auch Verantwortung für andere.
Das stimmt.
Und wie ging das dann?
Es ging irgendwie. Also grundsätzlich im Gefecht, man versucht ja irgendwo miteinander zu trainieren. Man versucht irgendwo die wichtigsten und schnellsten Befehle so knapp wie möglich zu geben auf Englisch. Und einzelne englische Worte kann man grundsätzlich jedem eintrichtern. Aber ja, das hat schon zu Spannungen geführt. Es hat mich auch mürbe gemacht, wenn ich jeden Befehl dreimal geben muss oder dreimal wiederholen lassen muss.
In einem Gefecht muss man sich zu 100% auf den Nebenmann, die Nebenfrau verlassen können. Hat das funktioniert?
Manchmal.
Es geht ja um Leben und Tod. Erstmal für die eigene Gruppe, aber dann auch noch für andere Menschen.
Ja, es ist Krieg, es ist nicht ideal.
Wie war die Begegnung mit den Ukrainerinnen und Ukrainern? Gab es die überhaupt?
Ja, also wir hatten vor allem später, nach der Schlacht von Kiew, viele Möglichkeiten auszugehen, viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Aber auch während unserer Mission zum Beispiel haben wir viel mit der Zivilbevölkerung zu tun gehabt. Grundsätzlich die Zivilbevölkerung ist unglaublich herzig, unglaublich dankbar, ist ein sehr gutes Volk. Das Gleiche kann ich nicht unbedingt für die Offiziere sagen.
Mhm. Wie war denn die Begegnung mit den russischen Truppen? Hatten Sie da Begegnungen?
Also wir hatten natürlich Kontakt zu den Gefangenen, die wir genommen haben.
Mhm.
Tja, die haben nie große Reden geschwungen. Ansonsten hatte ich mit den Russen überhaupt nichts, also mit den russischen Truppen überhaupt nichts zu tun. Sagen wir einfach, es war eine rein geschäftliche Beziehung.
In solchen Gefechtssituationen gibt es immer Zivilisten, die dann doch noch beteiligt sind, denen man helfen muss. Sie beschreiben in Ihrem Buch, Jonas Kratzenberg, auch solche Situationen. Ist das so?
Also grundsätzlich, wenn wir zum Beispiel unter Artilleriefeuer stehen, dann lässt es sich machen. Die Frage ist nur, wer den Schneid dazu hat. Also wer aus seiner Stellung raus springt unter Artilleriefeuer, um den Zivilisten zu helfen, das macht nicht jeder. Das erfordert einiges.
Können Sie sich an eine solche Situation erinnern, wo das doch passiert ist?
Oh ja, wir hatten einen Deutscher tatsächlich, Veteran aus dem Kosovo, nicht Kosovo, aus dem Jugoslawienkrieg. Der war in einer Stellung, die eigentlich viel zu klein für ihn war, zusammen mit einem seiner Kameraden, ein junger Kerl. Und als die ersten Bomben um uns niederschlugen, das war eine der ersten Artillerieerfahrungen für viele von uns, hat er sich erst mit seinen Kameraden geworfen. Und als das Nachbarshaus bombardiert wird, ist er da reingerannt, aus der Stellung raus, hat den Typen da rausgezerrt, hat seinen Hund da rausgezerrt, als das Gebäude am Brennen war, und ist nochmal reingegangen, um die Gasflasche aus der Küche zu holen. Also weiß ich nicht, ob ich in der Situation das Gleiche getan hätte, aber für ihn war es das einzig Richtige.
Es ist für alle ein gutes Gefühl.
Deutlich.
Wie ist die Begegnung mit dem Tod? Sie hatten ja Erfahrungen in Afghanistan, wo ja auch die Taliban immer wieder angegriffen haben, aber das war nicht in dem Ausmaß, wie Sie jetzt erlebt haben.
Afghanistan, das war Sommercamp. Also das war für uns, zumindest für uns deutsche Soldaten, in dem Einsatz war es kein Kampfeinsatz, es war eine Stabilisierungsmission. Wir hatten auch keinen Kontakt mit den Taliban. Die haben eine Rakete ins Lager geschossen und advoret. Das kann man nicht vergleichen.
Und wie war das jetzt?
Scheiße. Weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen darf, ob ich dir so fluchen darf.
Versuchen Sie es auszudrücken. War es erschreckend für Sie? Sie hatten ja erwartet, dass Sie in einen Krieg gehen müssen.
Ich sag mal, also im Grunde, ich habe mir da keine Vorstellung gemacht. Ich habe mir keine Hoffnung gemacht, dass es irgendwie heroisch oder toll wird. Aber wenn man am Ende da ist, dann bereitet einen nichts drauf vor. Also klar, man kann sich vorstellen, man hat ja die Kriegsfilme gesehen, man hat auch die Geschichten gehört. Aber wenn man dann da drin steckt, dann ist es was anderes. Und natürlich hat man da die Hosen voll. Das bleibt nicht aus.
Sie beschreiben eben auch, wie Sie an Städten von Kriegsverbrechen, Irpin, Butscha, Menschen jetzt nicht einzeln tot sehen, sondern viele. Letztendlich ist das doch so, dass Sie mit Ihren Kämpfen, auch mit dem, was Sie selber machen, nämlich schießen, sich nicht nur wehren, sondern auch aktiv sind dabei, dass Sie auch Menschen töten. Wie gehen Sie damit um? Wissen Sie das? Merken Sie das? Ist Ihnen das wichtig?
Es ist Teil des Jobs. Es ist notwendig.
Wie können Sie Belastungen ausgleichen? Sie haben ja nicht einen Psychologen, der Ihnen neben der Gruppe dann am Abend zur Verfügung steht. Jedenfalls gehe ich davon mal aus. Durch Gespräche?
Gespräche sind ganz wichtig. Ganz wichtig ist auch, Kameraden zu haben, mit denen man über alles reden kann. Kameraden, denen man nah genug ist, dass man ihnen auch über seine Schwächen erzählen kann, oder seine Momente der Schwäche. Und also grundsätzlich, Stressbewältigung ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines Soldaten. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist es wichtig, Stress in jeder Lebenssituation klein zu halten. Das ist praktisch ein Teil der Prävention. Aber klar, im Gefecht lässt es sich nicht vermeiden. Wenn die Kugeln fliegen, dann ist Stress. Und darüber muss man reden. Mit wem, das ist jedem selbst überlassen.
Haben Sie das Gefühl, auch in Ihrem Umfeld, dass hier dafür eigentlich Verständnis ist, für die Situation, auch für Ihre Motivation, da mit dabei zu sein?
Also Verständnis, jein. Also grundsätzlich, ich habe viel Positives gehört, oder ich höre fast nur Positives über meinen Einsatz, über das, was ich getan habe. Aber dass die Leute es verstehen, dass die Leute verstehen, warum, und dass die Leute verstehen, dass so etwas okay ist, dass in den Krieg zu ziehen, dass es für manche Leute okay ist, soweit ist Deutschland nicht.
Reden Sie auch da jetzt drüber, wo Sie wieder zurück sind, und erklären das nochmal, oder wollen das die Leute nicht hören?
Also grundsätzlich, ich rede mit meiner Freundin darüber. Ich rede auf keinen Fall mit meinen Eltern darüber. Und auch mit meinen Freunden, ich möchte da persönlich nicht drüber reden. Es ist schwierig, mit Zivilisten darüber zu reden. Vor allem mit Deutschen ist es schwer, darüber zu reden, weil das Grundverständnis einfach nicht da ist. Es ist so ein krasser Disconnect zwischen Soldaten, deutschen Soldaten und deutschen Zivilisten, dass es mir schwerfällt, da drüber zu reden. Ich finde es okay, das in einem Interview zu machen, in so einem Setting hier. Und ich finde, es hilft auch irgendwo, darüber zu reden. Aber ich habe häufig in meinem Alltag nicht die Energie, regelmäßig solche Gespräche zu führen. Deswegen möchte ich den Krieg eigentlich, zumindest vor allem in den Details, bei meinen Freunden nicht gerne ansprechen.
Im Vis-à-vis des RBB 24 Inforadio ist Jonas Kratzenberg. Er war im Einsatz im Ukraine-Krieg als Legionär, als ausländischer Freiwilliger. Und hat dort vielleicht gedacht, als er hinging im Frühjahr 22, das wird einige Monate gehen, vielleicht nur ein paar Wochen. Aber es sind lange Monate geworden. Warum sind Sie so lange geblieben? Sie hätten freiwillig vorher gehen können.
Ich bin tatsächlich so ein bisschen blauäugig dahin gegangen, dass ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt in den Krieg und im Juni bin ich zurück für mein Medizinstudium. Und weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Aber dann bin ich in den Krieg gegangen. Dann habe ich den Krieg gesehen und dann habe ich halt gesehen, dass es nichts ist, was man jetzt einfach. Also es ist kein Sommercamp, wo ich mich anmelde und wieder zurückkomme. Ich wollte dann, vor allem als sie nach Bucha, nach Irpin, habe ich gesagt, ich kann die Leute jetzt hier nicht alleine lassen. Ich kann die Ukrainer damit jetzt nicht alleine lassen.
Haben Sie denn auch gespürt, dass die Menschen Ihnen dafür Dankbarkeit entgegenbringen? Sie bekamen einen Sold, Sie hatten einen Vertrag, aber haben Sie das auch menschlich gespürt?
100%. 100. Also die Einstellung der Offiziere innerhalb der Armee zu den Freiwilligen ist gemischt, aber von der Zivilbevölkerung eine unglaubliche Dankbarkeit, eine Dankbarkeit, die also eine Einstellung, die ich mir in Deutschland gar nicht hätte vorstellen können.
Und dann kam der Tag im Herbst, als es für Sie zu hart wurde. Sie wurden verletzt. Warum? Wie ist es geschehen?
Wir hatten eine Mission, eine harte Mission. Wir hatten Feuerkampf, wir hatten Verluste, wir waren raus. Wir waren auf dem Weg zurück, wir waren auf einer halben Strecke zurück ins Lager. Da ist unser Fahrzeug abgekratzt, wir sind ausgestiegen und dann kam eine Drohne. Kleine chinesische Drohne, so ein kleiner Quadcopter. Hat mich ausgesucht, hat eine Granate direkt auf mich draufgeworfen. Und da war die Karriere vorbei.
Was haben Sie gespürt?
erstmal nichts. Nichts. Es hat sich angefühlt, als ob ich getreten wird. Ich wurde in den Graben praktisch reingeworfen von der Granate. Erstmal habe ich nichts gespürt. Mir hat ein bisschen der Kopf geklingelt. Ich habe erstmal angefangen, meinen Körper zu betasten. Habe geguckt, ob meine Finger noch da sind, ob meine Hände noch da sind. Ich habe Blutung gesucht. Ich habe geguckt, dass meine Zähne noch drin sind. Irgendwann konnte ich auf dem linken Auge nichts mehr sehen. Irgendwann ließ mir nur noch das Blut über das Gesicht. Ich habe erstmal nichts gespürt, bis Shurik mir das Tourniquet angelegt hat.
Das ist ein Kamerad.
Genau, ein Kamerad. Amerikaner. Guter Mann. Kämpft immer noch im Donbass.
Und der hat ihn etwas angelegt, damit es nicht so blutet.
Genau, ein Tourniquet am Bein. Also für die es nicht wissen, das ist eine blutstillende Binde, die man praktisch festzieht, festkurbelt.
Mit einem Knebel.
Genau, mit einem Knebel. Boah, das war so räudig. Das war so ein räudiger Schmerz.
Die Kameraden haben sie gerettet. Und wo kamen sie dann hin? Wie ging das weiter?
Genau, ich bin praktisch mit einem Militärfahrzeug weiter zu unseren Linien gefahren worden. Dort wurde ich dann von einem Krankenwagen abgeholt. Die medizinische Versorgung ist tatsächlich sehr, sehr gut bei uns damals an der Front. Bin ins Krankenhaus gekommen, wurde dort erstmal notoperiert. Als ich stabil war, haben sie mich dann nach Odessa gebracht. In Odessa musste ich mich dann erstmal erholen von den Verletzungen, von Operationen, von meinen Wunden. Und danach musste ich ins Filatov-Institut, wo man sich dann um mein Auge gekümmert hat.
Es war eine schwere Verletzung, aber Sie haben sie überstanden.
Ja.
Im Rückblick jetzt, es ist ein halbes Jahr her, Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Sie nennen es selber Schützenhilfe, andere würden es vielleicht Abenteuer nennen. Dieses halbe Jahr Distanz, Abstand dazu, schwere Verletzung überstanden. War es richtig, dahin zu gehen?
100%.
Und wohin gehen Sie selber jetzt? Gehen Sie nochmal zurück in einen solchen Konflikt oder sagen Sie, das war jetzt meine Erfahrung?
Also grundsätzlich, die Sehnsucht ist da. Mhm. Man sehnt sich zurück in den Krieg. Aber ich habe jetzt eine Freundin, ich will eine Familie aufbauen, ich will mich um meine Karriere kümmern. Dahingehend möchte ich dann dem Krieg auch auf Wiedersehen sagen.
Und die Ukraine, wird die diesen Krieg gewinnen? Was glauben Sie? Sie haben ihn erlebt.
Ich bin nicht Nostradamus, aber ich glaube, die Chancen stehen gut. Ich glaube, die Chancen der Ukraine werden häufig unterschätzt. Grundsätzlich ja. Solange sowohl die Ukraine als auch der Westen bereit sind, diesen Krieg noch vielleicht mehrere Jahre auszufechten, dann kann man mit einem völligen Sieg der Ukraine rechnen.
Jonas Kratzenberg, ich bedanke mich herzlich für dieses Interview, für Ihre Schilderung, Ihre Erfahrungen aus dem Krieg im Osten. Ihr Buch heißt Schützenhilfe für die Ukraine im Krieg. Ein deutscher Soldat berichtet von der Front. Erschienen ist es hier bei Yes Publishing. Vielen Dank für dieses Interview, Jonas Kratzenberg.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.